Im Sport mehr erreichen. Mit Pulsuhr, Fitness-App und Proteinriegel. Und geht da noch mehr mit Doping? Leistungssteigernde Mittel sind nicht nur ein Thema bei Olympia oder zum Beispiel bei der Tour de France. Auch Hobbysportler jagen Bestzeiten hinterher. Manchen scheint dabei wohl jedes Mittel recht. In dieser FKM-Folge erzählt Max Stockinger vom BR von gefährlichem Ehrgeiz im Amateursport. Für eine Doku hatte er einen dopenden Hobby-Triathleten begleitet und wollte herausfinden, wie groß ist das Dopingproblem bei den Nicht-Profis wirklich. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 20. Februar. Hallo Max.
Hallo Viktoria. Wir waren unterwegs im Süden von Bayern und wir waren da in einem sehr gepflegten Neubaugebiet, haben an einem Mehrfamilienhaus geklingelt und da hat uns Jens die Tür aufgemacht. Jens heißt eigentlich anders. Wir haben ihm den Namen Jens gegeben. Jens möchte anonym bleiben und Jens ist so Ende 50. Und wenn man ihn so an der Tür kennengelernt hat, hat man sofort gemerkt, das ist ein wahnsinnig sportlicher Typ. Da standen Kleiderständer im Wohnzimmer, da waren ganz viele Sportklamotten drauf. Im Wohnzimmer standen auch drei Fahrräder, ein Mountainbike, ein normales Rennrad, ein Rennrad speziell für Triathlons und Zeitfahrrad. Also wir haben ihn ja im Sommer kennengelernt und da hatte er eine kurze Hose an und da hat man schon gesehen, der Mann, der hat Kraft. Jens hat uns eingeladen, weil er sich für einen Wettkampf vorbereitet hat, für einen Ironman, für einen Langdistanz-Triathlon. Und für Jens gehört zu dieser Vorbereitung auch eine Dopingkur. Und an dem Tag, an dem wir ihn kennengelernt haben, hat er quasi seine Kur gestartet.
Okay, was ist eine Dopingkur? Was macht der?
Naja, also wenn man dopt, dopt man ja nicht am Tag des Wettkampfs, sondern man dopt in der Vorbereitung, um sich besser vorbereiten zu können durch härteres Training, durch längeres Training und eben, dass der Körper Zeit hat, diese Substanzen anzuwenden und quasi fitter zu werden.
Und an dem Tag, als ihr ihn besucht habt, da hat er mit dieser Dopingkur angefangen?
Ja, das war ein ganz bizarrer Moment eigentlich, weil Jens das irgendwie so ganz nonchalant gemacht hat. Wir waren da bei ihm im Wohnzimmer, er hat sich so ein bisschen vorgestellt, hat so seine Räder gezeigt, hat so ein bisschen von dem Ironman erzählt, den er eben machen möchte. Und dann ist er zum Kühlschrank gegangen, hat das Kühlfach aufgemacht, hat das Gemüsefach rausgezogen und ja, wo bei anderen Leuten vielleicht irgendwie Brokkoli, Karotten und sonst was liegt.
Chemie-Ipo. Sechs Wochen vor Rennbeginn geht's los.
Lag bei Jens eine Sechserpackung Erythropoetin.
Erythropoetin. Okay, also für alle, die das jetzt noch nie gehört haben, was ist das?
Erythropoetin haben wahrscheinlich die wenigsten gehört, was aber wahrscheinlich viele schon mal gehört haben, ist der Begriff EPO.
Nach einer Trainingskontrolle war die A-Probe positiv auf EPO angeschlagen.
Sondern auch zum Beispiel mit EPO. Das erleichtert den Sauerstofftransport im Blut, macht flotte Beine.
Spätfolgen wie Herzinfarkt. Ein Tatbestand, der eine Vierjahressperre zufolge hat.
Es soll sich vor allem auch um das weit verbreitete Blutdoping mit EPO handeln.
Blutdoping in Deutschland.
Das kennt man wahrscheinlich am ehesten noch aus dem Radsport, aus den Dopingskandalen der Tour de France. Einer der bekanntesten Fälle ist da in Deutschland wahrscheinlich Jan Ullrich.
Dass Jan Ullrich auch zu den Dopern im Team Telekom gehörte, daran dürften nun kaum noch Zweifel bestehen. Der Belgier Jeff Dont, ehemaliger Masseur des Rennstalls, erklärte im Zeitungsinterview, dass Ullrich von ihm selbst einmal das Hormon EPO gespritzt bekommen habe.
Also das, was Jan Ullrich damals genommen hat zum Dopen, das hat auch Jens im Kühlschrank.
Das hat auch Jens im Kühlschrank. Jens hat da diese Sechserschachtel EPO-Spritzen genommen, ist damit auf seine Couch gegangen, hat sich da so schräg draufgelegt, sein T-Shirt hochgerollt, hat seinen sehr muskulösen, durchtrainierten Bauch entblößt und hat so eine Spritze rausgenommen. Und dann hat er zwischen Daumen und Zeigefinger eine Hautfalte auf Höhe des Bauchnabels genommen und hat da diese EPO-Spritze eingeführt. Das sind so Sicherheitsspritzen, die quasi Laien sich selber setzen können ohne ärztliche Betreuung.
Ich muss jetzt auch immer wieder checken, wie das genau geht. Das ist wieder ein Jahr her. Fettfalte nehmen. das war's. Meine erste Spritze. Ich habe da keine Bedenken, aber es ist schon ein komisches Gefühl. Also, wenn ich jetzt sage, das mache ich wie Toastbrot essen, dann wäre es gelogen. Das ist,
komisch. Dazu muss man wissen, dass EPO ja kein Dopingmittel per se ist, sondern EPO ist ein verschreibungspflichtiges Medikament.
Aha, okay, was für ein Medikament ist das?
Typischerweise bekommen EPO zum Beispiel Menschen mit akuten Nierenversagen. Für die ist es sogar lebenswichtig, aber es ist eben auch verschreibungspflichtig. Aber im Sport ist man relativ früh drauf gekommen, dass EPO auch eine sehr positive Nebenwirkung für Sportler hat, nämlich es regt die Produktion von roten Blutkörperchen an. Das heißt, der Anteil von roten Blutkörperchen im Blut steigt durch eine EPO-Kur, so nennt man das. Und wenn mehr rote Blutkörperchen im Blut sind, kann das Blut auch mehr Sauerstoff transportieren. Mhm. Und das erhöht natürlich die Ausdauer und auch die Regenerationsfähigkeit von Sportlern. Das heißt, nach dem Training bist du schneller wieder fit, kannst schneller wieder trainieren.
Das klingt ja erstmal vorteilhaft, aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Was ist mit den Nebenwirkungen bei diesem Medikament, bei EPO? Und welches Risiko hat das Medikament, wenn eigentlich Gesunde das einnehmen?
EPO hat bei Missbrauch extreme Risiken. Ich habe schon gesagt, also quasi der Anteil der roten Blutkörperchen steigt im Blut. Dadurch verdickt das Blut wird dicker. In den Extremfällen spricht man da so von sogenannten Marmeladenblut. Also das Blut wird so zähflüssig marmeladig. Und das steigert den Blutdruck und erhöht aber auch die Gefahr von Herzinfarkten, Hirnschlägen und so weiter. Es gab auch schon Todesfälle in Verbindung mit EPO-Missbrauch.
Also Jens beschafft sich ein verschreibungspflichtiges Medikament. Ist das legal, was er macht?
An sich ist Doping in Deutschland ganz klar gesetzlich geregelt. Es gibt das Anti-Doping-Gesetz und das sagt ganz eindeutig, der Erwerb und Besitz und der Handel von Dopingmitteln ohne medizinische Indikation, das heißt ohne dass du es aufgrund von der Krankheit vom Arzt verschrieben bekommst, ist in Deutschland nicht erlaubt. Und das gilt für Amateursportler genauso wie für Profisportler. Und da drohen von empfindlichen Geldstrafen bis hin sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren.
Aha. Ja, wie kommt er überhaupt daran?
Naja, viele Amateursportler, die dopen, müssen sich das über ein paar krumme Wege besorgen. Sprich, zwielichtige Online-Shops, Schwarzmarkt, befreundete Sportler, die das irgendwie unter der Hand verkaufen. Das sind so die üblichen Wege.
Es ist ja verschreibungspflichtig. Das heißt, man braucht eigentlich ein Rezept.
Genau, man braucht eigentlich ein Rezept. Und jetzt hat Jens einen wahnsinnig großen Vorteil.
Mein Arzt verordnet mir das, nachdem er vorhin eine Blutuntersuchung gemacht hat.
Er hat nämlich einen befreundeten Arzt. Und der erhebt immer quasi vor seinen Wettkämpfen sein Blutbild.
Also der Arzt schreibt mir das nicht einfach so. Er macht eine Blutuntersuchung, stellt fest, dass ich zu wenig rote Blutkörperchen habe, Erythrozyten, Hämoglobin.
Und dazu muss man dann auch noch wissen, Jens ist Vegetarier. Deswegen lässt er immer mal wieder sein Blut checken und seine Blutwerte sind aufgrund seiner Ernährung minimal unterdurchschnittlich. Aber noch vollkommen im Normalbereich.
Alle Werte sind unter Normallimit oder knapp drüber. Und mein Eisenwert ist auch klar drunter.
Der Anteil von roten Blutkörperchen ist minimal niedriger als im Durchschnitt sozusagen. Mhm. Aber es ist noch alles völlig im unbedenklichen Normalbereich. Mhm. Aber für Jens ist das Grund genug. Er will sich keinen Vorteil verschaffen, sagt er immer, sondern er möchte nur Chancengleichheit herstellen, weil er sieht sich ja selber aufgrund seiner Ernährung benachteiligt.
Warum starte ich mit einem Nachteil, wohingegen alle anderen Profisportler bis zum Limit sich mit EPO oder mit anderen Methoden ihr Blut optimieren? Das war meine sozusagen persönliche Überlegung.
Ist das nicht übrigens ungefähr das, was Jan Ullrich auch gesagt hat, im vergangenen Sommer noch im Interview im ZDF Sportstudio?
Ja, und damals das EPO, wo ich dann gehört habe, dass das halt flächendeckend genutzt wird, da wollte ich auch mit dabei sein. Ja. Aber da will man natürlich die gleichen Waffen. Also man will nicht mit dem Messer zur Schießerei kommen dann. Ja, das ist einfach so.
Er zitiert sogar Jan Ullrich.
Ich optimiere mein Blut, beziehungsweise ich, Jan Ullrich. Ich habe niemanden betrogen. Ich will ja nicht mein Blut optimieren, ich will es nur in den Normalbereich bringen.
Die anderen haben quasi bessere Blutwerte als er. Er ernährt sich vegetarisch, aber das muss er ja irgendwie ausgleichen. Deswegen dopt er mit EPO.
Ich habe noch nicht mal die Urkunden hier drauf oder poste das noch nicht mal. Also es ist wirklich nur für mich, ja.
Er lebt geschieden, er hat einen ziemlich guten Job, deswegen will er auch anonym bleiben, weil er eben da auch öffentlich auftritt. Seine Kinder sind beide erwachsen, haben eigene Familien und Sport ist sozusagen sein absoluter Lebensinhalt.
Okay, aber mal ganz kurz an dieser Stelle. Also, wenn Profisportler dopen, dann geht's da ja in der Motivation dahinter nicht nur darum, der Erste zu sein. Es geht oft um sehr viel Geld, wenn man Wettbewerbe gewinnt. Bei Jens, der möchte ja an diesem Ironman teilnehmen, aber bekommt er da irgendwie Geld von Sponsoren oder sowas? Oder ist es wirklich seine Privatsache und seine private Motivation?
Das ist das reine Privatvergnügen von Jens. Er sagt immer, er macht es nur für sein eigenes Ego und er bekommt da kein Geld dafür, sondern er zahlt dafür eine Menge Geld. Er zahlt quasi für das Doping mehrere hundert Euro. Er zahlt mehrere hundert Euro für die Anmeldegebühr für den Ironman. Er zahlt Geld für das Equipment. Das heißt, er finanziert das alles aus eigener Tasche, aus eigener Motivation heraus.
Mhm. Und sag mal, wie ist das mit dem befreundeten Arzt von Jens, der ihm das ja verschreibt, obwohl er nicht krank ist? Macht er sich strafbar?
Der geht natürlich ein wahnsinniges Risiko ein und der wollte auf keinen Fall mit uns sprechen.
Und konntet ihr rausfinden, was das Medikament mit Jens Gesundheit macht und mit seinem Blut?
Jens war sehr, sehr offen mit uns und war bereit, quasi die Blutwerte, die er vor der Epokur hatte, die hat er uns gegeben. Und mit denen sind wir nach Nürnberg gefahren, ins Labor von Professor Fritz Sörgel. Und Fritz Sörgel, der ist in Deutschland sowas wie ein Dopingpapst. Also das ist ein Pharmakologe, der sich auf Dopingsubstanzen spezialisiert hat. Und dem haben wir die Blutwerte von Jens gezeigt.
Und was hat er gesagt?
Fritz Sörgel war erstmal schockiert davon, wie Jens überhaupt an das EPO kommt.
Also ich wäre schon sehr betroffen, wenn jeder Allgemeinarzt so reagieren würde, wie der Arzt, der diesen, wie soll man sagen, Amateursportler, EPO verschreibt.
Er ist schockiert quasi von der Praxis, dass ein Mediziner so leichtfertig so ein krasses Medikament einfach an jemanden rausgibt. Und er hat sich dann eben die Blutwerte, die Jens uns gegeben hat, angeschaut. Und er meinte halt, ja, der Mann ist 0,1 unter normal. Also wirklich, der Normalbereich, von dem Jens abweicht, das ist kaum Unterschied.
Jetzt lassen Sie mich mal das nochmal. Es ist der um 0,1 unter dem niedrigsten Wert, was ja wirklich absurd ist, dann zu sagen, das ist eine Indikation für EPO-Gabe.
Und verbunden mit dem Risiko und mit den Nebenwirkungen, die EPO eben haben kann, ist es eigentlich, ja, verantwortungslos.
Das heißt, was sagt Professor Sörgel, wie riskant ist das, was Jens da macht?
Er hat verdicktes Blut, aber wir wissen jetzt nicht, wie verdickt das Blut tatsächlich ist, weil es einfach nicht messen lässt. Ne?
Also als er die Blutwerte bekommen hat, ist Professor Sörgel davon ausgegangen, dass das ein vergleichsweise junger Sportler ist.
Und vor allem wenn er auch ein bisschen älter wird, der ist ja jetzt offensichtlich noch jung, also wird sich...
Schon 60.
Was?
Also mitbekommen hat, dass Jens Ende 50 ist, konnte er es eigentlich kaum fassen, dass ein Arzt sowas macht.
Ja gut, dann müssen wir es aber nochmal ganz anders sehen. EPO-Kuren zu machen, das ist mit dem Alter schon durchaus riskant. Ne?
Also Jens setzt sich einem enormen gesundheitlichen Risiko aus für seinen sportlichen Ehrgeiz. Jetzt könnte man sagen, abgesehen davon, dass es den sportlichen Wettbewerb verzerrt, das ist für ihn zwar nicht gesund, aber seine persönliche Entscheidung.
Also wenn man jetzt da mal den moralischen Aspekt Fairness im Sport und so weiter ausklammert, würde ich mal den Vergleich auch ziehen zu Alkohol, Drogen oder Tabakkonsum. Da könnte man auch sagen, das ist ein individuelles Risiko. Aber auch durch Doping gefährden einfach Menschen ihre Gesundheit. Und wenn Jens einen Herzinfarkt hat, dann wird er ins Krankenhaus gebracht werden. Die Behandlung wird Geld kosten und es ist ein absolut vermeidbares Risiko sozusagen. Das heißt, er nimmt auch noch jemanden Platz weg, der vielleicht unverschuldet irgendwie diesen Platz bräuchte und quasi die Versorgung des Gesundheitssystems bräuchte. Mhm. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht mehrere Menschen so agieren, dass Doping im Amateursport ein verbreitetes Phänomen ist, dann ist das ein wahnsinniges gesellschaftliches Problem, was sozial, aber auch gesundheitlich natürlich hohe Folgekosten verursacht.
Ich frage mich, ist Jens ein total krasser Einzelfall? Wie viele Menschen machen das, die gar keine Profisportler sind, sondern Amateursportler?
Wir hatten mit Jens einen Extremfall. Wir wussten aber nicht, kann man daraus auf andere Sportler schließen. Mhm. Und genau das wollten wir dann herausfinden und sind deswegen an die Uni Mainz gefahren. Da lehrt Professor Pavel Dietz und er ist ein Experte darin, Studien durchzuführen, um eben im Amateursport nachzuweisen, wie hoch ist der Anteil von Dopern bei Wettkämpfen. Der hat das zum Beispiel gemacht beim Bonn-Marathon, hat da schon eine Studie erhoben. Wir haben quasi einen Fragebogen entworfen, der so ein bisschen anonymisiert durch die Hintertür fragt, ob jemand dopt.
Wir fragen nicht nach Dopingsubstanzen, weil Sie kennen die Verbotsliste der Weltantidopingagentur, die ist sehr, sehr komplex. Von daher sprechen wir in diesem Fall bei Hobby-Sportlern oder Nicht-Profis zum Beispiel von Substanzen, die es nur in der Apotheke, beim Arzt oder auf dem Schwarzmarkt gibt, um dieses Thema Doping ein bisschen zu umschreiben.
Also wir haben da zuerst einmal ganz schlicht abgefragt, wie oft trainierst du in der Woche, aber auch so Sachen wie, trainierst du, wenn du verletzt bist? Nimmst du dann zum Beispiel Schmerzmittel, um weiter trainieren zu können? Weil das ist schon mal so ein Hinweis, ob eine Persönlichkeit eher pro Doping offen ist oder nicht. Und dann haben wir noch extra in einem abgesonderten Bereich anonymisiert, abgefragt, wie sie mit leistungssteigernden Medikamenten umgehen, die man nur bei der Apotheke, beim Arzt oder beim Schwarzmarkt bekommt. Und wir haben auch Beispiele genannt, nämlich eben Epo-Testosteron-Steroide. Also so die harten Klopper im Dopingbereich.
Ja.
Und wir wussten, wir brauchen mindestens 500 Sportler, die uns diesen Fragebogen ausfüllen, damit wir ein statistisch, ja, wasserdichtes Ergebnis bekommen. Und um das herauszufinden, wollten wir eine Umfrage machen beim Challenge Rot.
Das ist so ein ganz großes Sportevent in Bayern, in der Nähe von Nürnberg in Rot.
Das ist so mit einer der wichtigsten Langstrecken-Triathlons in Deutschland, sogar in der Welt. Da sind die bekanntesten Profi-Triathleten mit am Start. Das ist ein riesiges Event, da schauen 300.000 Zuschauer zu. Aber das Event ist eben auch offen für Amateursportler. Das heißt, da machen mehrere tausend Hobby-Triathleten auch mit. Und das war für uns so der Ort, okay, wenn wir wo rausfinden können, ob gedopt wird, dann ist das eigentlich das perfekte Event, weil man muss sich vorstellen, so ein Langstreckentriathlon wie in Rot, dafür musst du 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, über 40 Kilometer laufen, also einen Marathon. Das ist eine wahnsinnige körperliche Herausforderung für Amateursportler. Das heißt, hier sind Leute, die meinen es definitiv ernst. Wir sind da hingegangen in den Tagen vorm Wettkampf an sich, weil sich da die ganzen Amateursportler bei der Startnummernausgabe anstellen müssen. Das heißt, da stehen dann hunderte Sportler in der langen Schlange und müssen warten und haben gerade eh nichts anderes zu tun, als zu warten tatsächlich.
Oder eure Umfrage auszufüllen.
Und diese Wartezeit haben wir quasi genutzt und haben den Leuten ja die Fragebögen in die Hand gedrückt, sind mit so Sammelboxen rumgelaufen. Es gab ein paar Gummibärchen fürs Mitmachen und so haben wir wirklich eine ganz, ganz große Menge an Fragebögen einsammeln können. Unsere Umfrage hat sich ausschließlich an die Amateursportler gerichtet. Das konnten wir auch dadurch kontrollieren, dass die Profisportler beim Challenge Rot nicht zu dieser Startnummernausgabe gehen müssen.
Jetzt will ich natürlich wissen, was kam denn da raus?
Wir sind dann quasi nach dem Challenge Rot wieder nach Mainz gefahren zu Pavel Dietz, der diese Fragebögen mit uns ausgewertet hat.
Und wie viele waren es jetzt final?
Und mit dem zusammen haben wir das alles gezählt und wir sind dann auf 777 gültige Fragebögen gekommen.
777.
Also etwa 20% Rücklauf, kann man nichts sagen.
Die Auswertung hat dann ergeben, dass also mehr als jeder Zehnte in den letzten 12 Monaten solche leistungssteigernden Substanzen genommen hat.
Das ist unsere Prävalenzschätzung in Prozent, also knapp gerundet 11% der 777 befragten Athletinnen und Athleten haben, wie wir es definiert haben, eine Dopingsubstanz eingenommen.
Für mich ist es mehr, als ich dachte. Wie war es für euch und den Professor in Mainz? Hat euch das überrascht?
Der Professor war ehrlicherweise überhaupt nicht überrascht, weil er meinte, das ist eigentlich mehr oder weniger genau das Ergebnis, was er erwartet hat. Er geht davon aus, dass es noch viel mehr Leute sind, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist als diese 11%, die wir tatsächlich ja belegen können mit unserer Umfrage, weil eben trotz der Anonymisierung wahrscheinlich sehr viele Leute trotzdem nicht zugeben würden, dass sie das gemacht haben.
Ja.
Es war dann aber doch krass, schwarz auf weiß mal die Zahlen zu sehen, dass es mehr als jeder Zehnte ist bei so einem großen Event wie beim Challenge Rot.
Jetzt ist das ja ein Wettbewerb, der richtet sich an Amateure und aber auch an Profis. Ich frage mich, gibt es da niemanden, der das kontrolliert, der vielleicht schaut, ob da gedopt wird?
Da ist der Challenge Rot eigentlich ein Amateur-Event, der so ein bisschen heraussticht, weil dort wird kontrolliert. Und zwar von der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Das ist so quasi die führende deutsche Anti-Doping-Behörde. Die wird finanziert in größten Teilen von Bund und Ländern. Und die entsendet dafür eben zu Sportevents ja Kontrolleure, die dort dann die Dopingkontrollen durchführen. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die NADA entsendet nur dorthin Kontrolleure, wo Profisportler, also Athleten mit Profilizenz antreten. Und nachdem bei der Challenge Rot, ich glaube, es sind so 80 bis 100 Profi-Triathleten, die dort dabei sind, entsendet die NADA da eben auch ein Kontrollteam hin.
Schauen die dann also nur bei den Profis oder auch random bei anderen Teilnehmern?
Das wollten wir auch rausfinden und das ist natürlich wahnsinnig schwierig rauszufinden, weil die NADA ist eine Art Blackbox. Die wollen sich ungern in die Karten schauen lassen.
Ja klar, wenn alle wissen, wie oder nach welchem Muster die kontrollieren, dann könnte man ja vielleicht sich vorbereiten.
Genau, und die wollen sich auch ganz ungern filmen lassen, weil die wollen natürlich auch nicht, dass die Leute wissen, wie denn die NADA-Kontrolleure und Kontrolleurinnen aussehen.
Logisch.
Weil dann weiß ja auch jeder Sportler schon, oh, jetzt biege ich mal lieber ab, weil hier kommt gerade ein Anti-Doping-Kontrolleur. Mhm. Das heißt, wir haben versucht, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Da gibt es sogenannte Chaperones, das sind sozusagen die zuständigen Personen, die Sportler sofort nach Zieleinlauf begleiten. Und die fangen die sozusagen in dem Moment ab und lassen die auch nicht mehr allein, damit die nicht abhauen können, damit die nicht irgendwie andere Substanz noch nehmen können, um irgendwie Werte zu verfälschen. Und die führen die dann in einen abgeschlossenen Bereich und da stehen dann Dixi-Klos beim Challenge Rot und zwar behindertengerechte, damit mehr Platz ist, weil der Chaperone muss da mit rein. Das heißt, der Sportler muss in Gegenwart eines NADA-Kontrolleurs in so ein Becherchen pinkeln und das wird dann versiegelt und das wird dann ins Labor eingeschickt und dort werden dann eben die Urinproben auf Dopingsubstanzen kontrolliert. Wir haben dann nochmal bei der NADA angefragt, wen sie denn da genau kontrolliert haben beim Challenge Rot. Also wer davon war Amateursportler, wer war Profisportler. Und da hat uns dann die NADA geantwortet, sie haben insgesamt 14 Kontrollen durchgeführt und 4 davon waren Amateursportler. Das heißt, 10 Kontrollen waren Profisportler. Mhm. Und wenn man das jetzt mal berechnet, es sind um die 100 Profisportler, die antreten. Davon werden 10 kontrolliert, also jeder Zehnte. Das ist ein ziemlich abschreckender Wert. Mhm. Das heißt, bei den Profisportlern war das Risiko, beim Challenge Rot eine Dopingkontrolle unterzogen zu werden, ziemlich hoch. Mhm. Wenn man sich die Zahlen aber mal für Amateursportler anschaut. Das heißt, da haben um die 5000 Amateursportler teilgenommen und ganze 4 davon waren bei einer Dopingkontrolle.
Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ziemlich gering.
Und dadurch ist natürlich auch der Abschreckungseffekt genauso minimal.
Jetzt reden wir hier von dieser Challenge Rot als einem sehr großen Sportevent. Da machen ja auch Profis mit und die NADA schickt da eben auch deshalb Kontrolleure hin. Wie sieht das denn bei kleineren Veranstaltungen aus? Wird da auch kontrolliert überhaupt?
Also Dopingkontrollen für Amateursportevents sind einfach schwierig durchzuführen. Das liegt zum einen am wahnsinnigen Aufwand, der damit verbunden ist. Du musst da ganz strenge Prüfprotokolle einhalten, du brauchst viel Personal und dann kommt noch dazu, dass die Durchführung dieser Tests wahnsinnig viel Geld kostet. Das heißt, das ist für die meisten Amateursportevents, wo vielleicht nicht die größten Sponsoren mit dabei sind, schlicht und einfach nicht bezahlbar.
Wenig Kontrollen, wenig Abschreckung, darauf scheint ja auch Jens zu setzen, den wir vorher kennengelernt haben mit dem Epo-Doping. Ihr habt den ja während seiner Dopingphase bis zum Wettkampf weiter begleitet. Hat er das bis zum Schluss durchgezogen und sich weiter Epo gespritzt? Auch trotz der deutlichen Warnung von Experten wie dem Professor Sörgel, dem er auch die Blutwerte von Jens gezeigt hatte. Wie hat Jens darauf reagiert?
Also er lässt es irgendwie gar nicht so an sich ran. Das Risiko nimmt er nicht wirklich wahr.
Also ich habe jetzt keine Angst vor einem Herzinfarktrisiko. Sollte ich vielleicht haben, aber habe ich ehrlich gesagt nicht.
Tatsächlich kannte Jens auch Fritz Sörgel. Das heißt, er wusste sofort, mit wem er es da zu tun hatte.
Also kurze Reaktion auf den Herrn Sörgel. Ich habe verdicktes Blut, ja, das sagt er jetzt. Woher will er das wissen? Also ist eine These, dass ich verdicktes Blut habe. Aber eins ist schon klar. Also es ist ein gewisses Risiko da, dass ich durch das, was ich nehme, das Blut zu sehr verdicke. Meine These ist, in Abstimmung mit meinem Arzt, dass es nicht so ist.
Aber du weißt es ja auch nicht.
Genau. Es ist ein Risiko, dass ich jetzt tatsächlich jetzt mal aufgrund dessen, dass wir miteinander reden, bin ich jetzt also auch mal alerted und werde definitiv, wenn ich am Ende meiner Therapie bin, das mal checken. wo ich stehe. Also Indikation für EPO habe ich natürlich nicht. Es ist keine Krankheit, die ich habe. Am Ende ist es Doping, Punkt.
Jens macht immer nur die Blutuntersuchung vor seiner Dopingkur. Er hat aber nie untersuchen lassen, wie seine Blutwerte nach dem EPO-Doping ausschauen.
Ah.
Und deswegen war es irgendwie für uns wahnsinnig irritierend, dass er so quasi die Empörung von Fritz Zörgel so vom Tisch gewischt hat und gleichzeitig aber selber gar nicht wusste, wie seine Blutwerte danach aussehen.
Ja, also eigentlich müsste man das bewerten, indem man ihm nach der Dopingkur Blut abnimmt und das analysiert, ne?
Genau das. Und das haben wir ihn dann auch gefragt, ob er bereit dazu wäre, das zu machen. Also quasi nach diesen 6 EPO-Spitzen, die er sich setzt, pro Woche eine bis zu seinem Wettkampf, ob er danach bereit wäre, quasi seine Blutwerte nochmal checken zu lassen, damit wir nachvollziehen können, wie sich die durch das EPO-Doping verändert haben. Zwei meiner Kollegen haben ihn da nochmal am Tag vor dem Wettkampf getroffen und da war er gerade durch mit seiner 6. Spritze, war quasi durch mit seiner EPO-Kur.
Ich bin vorbereitet.
Und man muss dazu wissen, das klingt vielleicht so, dass Jens so ein Supersportler ist. Jens ist nicht gerade Top-Finisher bei diesen Triathlons, sondern der finisht immer so im letzten Viertel, kann man sagen, also im hinteren Bereich. Ja, die beiden haben ihn dann quasi in einer App getrackt während seines Wettkampfs, wie er eben seine Schwimmeinheit da hatte, wie er die 180 Kilometer Rad gefahren ist, wie er den Marathon noch gelaufen ist und am Ende hat Jens gefinisht und er war mit dem Ergebnis sogar hochzufrieden, denn er war insgesamt eine Dreiviertelstunde schneller als bei seinen letzten Wettkämpfen.
Okay, also das heißt, er hat seine Leistung deutlich verbessert.
Er hat seine Leistung gesteigert im Vergleich zu den Vorjahren. Jens ist dann am Tag nach dem Wettkampf direkt zum Arzt gegangen, zu seinem Arzt, der ihm auch das EPO verschrieben hat und hat dort sein Blut untersuchen lassen. Das konnten wir natürlich nicht unabhängig nachvollziehen, aber wir hatten auch keinen Grund, die Werte anzuzweifeln, weil Jens einfach wahnsinnig offen und transparent uns gegenüber die ganze Zeit war und wir nicht gesehen hätten, warum er uns da hätte anlügen sollen.
Okay, und was kam da raus?
Ja, bei den Blutwerten kam raus, dass seine Blutwerte jetzt absolut im Durchschnitt waren. Das heißt, das, was er eigentlich erreichen wollte, hat funktioniert. Das EPO hat seine leicht unterdurchschnittlichen Blutwerte genau in den Normalbereich gepusht.
Also mittendrin im Normalbereich. Es ist genauso passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also alles gut.
Das schließt aber nicht aus, was für eine Gefahr ein langfristiges EPO-Doping trotzdem für den Körper hat.
Also eigentlich eine doppelte Bestätigung, ne? Also seine Leistung ist besser geworden und sein Blut sah nicht so aus, dass es jetzt extrem gefährlich ist. Für Jens also eine Bestätigung. Aber wir wissen ja, wenn man älter wird, dann steigt eben auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, gerade bei Männern. Macht er einfach so weiter?
Also Jens wird auf jeden Fall weiter Triathlons machen. Er ist schon auch fürs Jahr 2025 wieder für einen Ironman angemeldet. Aber ich glaube, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema, mit den Nebenwirkungen von EPO, hat bei ihm insofern doch zu einem Umdenken geführt, dass er gesagt hat, er weiß ja jetzt, dass seine Blutwerte im Normalbereich sind.
Dass das Blut zu dick wird, das will ich auf keinen Fall.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, sollten die wieder fallen, aus seiner Sicht quasi wieder unterdurchschnittlich werden, wäre er auf jeden Fall wieder bereit, mit EPO sie wieder in den Normalbereich zurückzuführen.
Was ich mich auch frage, was sagt so ein Verhalten von Jens eigentlich aus über Amateursport, über Freizeitsport? Auch insgesamt, wenn laut eurer Umfrage mehr als jeder 10. dopt, gibt es da eine Leistungsspirale für Hobbysportler?
Genau das ist das Problem. Also das merkt man ja auch im Amateursport, der sich immer weiter professionalisiert. Also man hat immer mehr Gadgets, Fitnessuhren, man hat immer mehr Apps, mit denen man sich selber überwachen, optimieren kann. Amateursportler haben heute so viele Möglichkeiten, wie sie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte vorher hatten im Sport, so nahe an einem Profisportler ranzutrainieren, wie es heute ist.
Mhm.
Profisportler sind umgeben von einem professionellen Team, von einem Ärzteteam, von einem Trainingsteam und so weiter und so fort. Dieses Level wirst du als Amateursportler nie erreichen. Wir haben mit einigen Experten gesprochen, die haben gesagt, ja, das hat sich definitiv verändert. Durch Social Media, durch Apps, wo du einfach deine Zeiten konstant teilst, die du dann vielleicht wieder postest. Also die Vergleichbarkeit und der Wettbewerb und vielleicht auch irgendwie der Ansporn untereinander ist heute deutlich, deutlich anderer, einfach durch die technischen Möglichkeiten, die es für Amateursportler gibt.
Und da kommen dann eben leistungssteigernde Medikamente, also Doping, ins Spiel. Wie lässt sich so eine Dynamik brechen?
Du brauchst Aufklärung durch Abschreckung. Das heißt, ja, im Kraftsport wird es häufig gemacht, dass zum Beispiel ehemalige Bodybuilder, die Testosteronmissbrauch betrieben haben, die körperliche Spätfolgen davon haben, in Schulen gehen und darüber sprechen, was das mit ihrem Körper gemacht hat. Mhm. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, um präventiv zu arbeiten, dass du vielleicht schon jungen Sportlern und Sportlerinnen zeigst, was Doping bei Missbrauch für krasse Nebenwirkungen, für körperliche Einschränkungen mit sich führen kann.
Max, vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wie der Zoll den illegalen Dopingmittelhandel stoppen will und wie leicht es trotzdem ist, an solche Substanzen ranzukommen, auch darum geht's im Film Toxischer Ehrgeiz – Doping im Amateursport. Den Film haben Max und seine Kollegen Lena Wahlbrunn, Lukas Bergmann und Florian Barneckel gemacht. Die Doku verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Folgenautorin ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann, Laura Picerno, Alexander Gerhardt und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp, Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für alle, die die Berge lieben. Die drei Bergfreundinnen, Kadi, Lisa und Toni, nehmen euch mit auf die Gipfel, treffen inspirierende Bergsportlerinnen, teilen praktische Tipps und erzählen faszinierende Geschichten vom Berg. Bergfreundinnen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.